Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über eine nicht seltene und doch wenig bekannte psychische Störung oder auch Erkrankung. Die körperdysmorphe Störung, abgekürzt als KDS. Wer betroffen ist, beschäftigt sich übermäßig viel mit den vermeintlichen oder auch echten Makeln des eigenen Körpers, empfindet Schmerz oder Hass beim Blick in den Spiegel. Doch wie entsteht dieses verzerrte Körperbild und welche Folgen kann die krankhafte Sorge um das eigene Aussehen haben? Eingebildete Hässlichkeit, darum geht es heute. Darüber spreche ich mit Dr. Marie Drüge. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und forscht an der Universität Zürich zum Phänomen der körperdysmorphen Störung. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Drüge, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wenn man so in den Spiegel morgens guckt und das Licht ist vielleicht auch nicht so günstig, dann fällt einem auf, da hat man eine Delle, da hat man eine Narbe, da hängt irgendwas und dann ist man unzufrieden mit sich. Ist das schon krankhaft oder wo ist es noch normal?
Ich vermute, schlechte Tage haben fast alle. Schon vor 10 Jahren haben 70% der Frauen und 60% der Männer auch gesagt, dass sie schlechte Tage haben und sich hin und wieder unzufrieden fühlen mit dem Körper. Das ist normal. Allerdings geht es dann auch vielleicht irgendwann in den Bereich von Körperunzufriedenheit. Und von dem Bereich von Körperunzufriedenheit gibt es dann natürlich irgendwann den Sprung zur körperdysmorphen Störung. Mhm. Und da gehen wir ja heute noch näher drauf ein.
Mhm. Und das ist nicht nur ein Frauenthema, ist auch Männer betreffend.
Es betrifft wirklich auch fast gleich viele Männer.
Das haben Sie gerade an den Zahlen ja gesagt, hat mich überrascht.
Ja, die Prävalenzzahlen sind nahezu gleich. Also es gibt manchmal Unterschiede von 2,2% bei den Männern bis 2,4% bei den Frauen. Aber andere Studien finden es dann vielleicht auch mal andersrum. Und es hängt auch ein bisschen von der Population ab, wo man sich das anschaut. Insofern haben die Männer da ja aufgeholt und sind auch sehr betroffen, ja.
Und auf welche Körperteile richtet sich der Hass?
Tatsächlich gibt es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was ich auch ganz spannend finde. Zum Beispiel sind Haare eher betroffen bei Männern als bei Frauen.
Also Kopfhaare?
Genau, Kopfhaare, vielleicht aber auch Barthaare, dass sich der Bartwuchs nicht gleichmäßig darstellt. Das ist natürlich ein Phänomen, was jetzt eher Männer betrifft als Frauen. Die Brust ist eher bei Frauen betroffen, Genitalien sind eher bei Männern betroffen. Und dann gibt es so ein paar Bereiche, die bei beiden, wenn wir jetzt von dichotomem Geschlecht ausgehen, bei beiden gleich häufig betroffen sind, wie zum Beispiel die Haut. Also die Haut ist auch ein ganz häufiger Bereich, wo sich die körperdysmorphe Störung drauf richtet.
Ich bin ja von Hause aus Hautärztin und mir ist das sehr bekannt, dieses Krankheitsbild. Ich sehe es wirklich jeden Tag und ich bin super gespannt, von Ihnen jetzt zu erfahren, mal systematisch aus Profimunde, welches Verhalten Sie denn so sehen bei den Patienten. Bin ich mal gespannt, ob das zu dem passt, was ich auch sehe.
Ich nehme an, da könnten wir uns jetzt direkt bei der Haut drüber unterhalten. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich ähnlich wie das, was Sie sehen. Und andere Körperteile oder Körperbereiche wäre es dann vielleicht etwas anders. Zum Beispiel, wenn es sich auf die Haare richtet, kann es sein, dass eine Person sehr systematisch die Haare bürstet und danach die Haare zählt, die ausgefallen sind, weil Angst besteht, dass diese Haare eben in einem übermäßigen Maß ausfallen oder dass vielleicht eine Glatze droht, auch wenn die Anzahl von Körperhaaren, die ausfällt, ganz normal ist. Das ist jetzt ein Beispiel, woran man auch schön erkennt, dass es nah an einer Zwangsstörung ist. Dann bei der Haut ist es manchmal schwieriger, sowas wie Zählen zu machen. Da zeigt sich's eher durch viel Camouflage, also viel Make-up, aber auch kleinere Arten, sich an der Haut rumzudrücken, viele verschiedene Behandlungen aufzusuchen bei Hautärztinnen und Hautärzten, also gerade Laserbehandlungen und auch Fillingbehandlungen, diverse Behandlungen. Ich glaube, da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus als ich. Und die auch in einem sehr regelmäßigen Abstand zu machen, fast sogar so, wie es eigentlich gar nicht indiziert wäre. Und trotzdem unzufrieden zu sein mit der Behandlung. Ich denke, das ist der große Punkt, wo dann auch HausärztInnen oder auch plastische ChirurgInnen merken, vielleicht ist die Behandlung hier eigentlich doch nicht so indiziert, wie ich es gedacht hätte.
Ja, ja, es gibt ja auch so Menschen, die wirklich ein Körperteil nach dem anderen bearbeiten, bis alles einmal Ersatzteil erneuert ist. Und das findet man schon
bemerkenswert, steckt das dann also immer diese Diagnose dahinter oder könnte das auch Ausdruck eines ganz normalen Selbstwertgefühls etc. sein?
Mit immer tue ich mich schwierig. Mhm. Da gibt es sicherlich auch immer Ausnahmen. Gleich wie genau dieses Springen von Körperteil zu Körperteil und eine Unzufriedenheit, wie der Körper aussieht, eine Unzufriedenheit mit dem Körperbild, mhm, ist typisch für die Körperdysmorphie-Störung. Und bei Personen, die dann doch irgendwann die Diagnose Körperdysmorphie-Störung erhalten, haben ca. 70% schon mal eine Schönheits-OP hinter sich. Also da ist eine hohe Anzahl, die es natürlich mal versucht haben, auf einem plastisch-chirurgischen Weg das Problem zu lösen. Das hat es dann schlussendlich meistens nicht gelöst. Und das, was Sie jetzt ansprechen, diese Surgery-Junkies, nennt man das ja auch zum Teil, da wird es dann irgendwann schwierig, denn tatsächlich sehen diese Menschen ja manchmal anders aus und fallen dann auch entsprechend auf und haben dann manchmal Sorge, oh, jetzt sehe ich so anders aus, jetzt bestätigt sich sozusagen meine Befürchtung und meine KDS-Diagnose.
Ich finde, manchmal sind das aber eigentlich besonders gut aussehende Leute, die sich so Sorgen machen um ihr Äußeres.
Das stimmt, da haben Sie recht. Dazu gibt es auch Evidenz. Es ist so, dass gerade besonders gut aussehende Leute häufig ihren Selbstwert mehr übers Aussehen definieren und drum auch eine größere Gefahr droht, beispielsweise, wenn irgendwie dieses Aussehen aus irgendeinem Grund gefährdet ist, also zum Beispiel durchs Altern.
Ja, die wollen dann ewig jung bleiben, damit sie dem Verfall nicht sich aussetzen müssen.
Genau, und weil eben der Selbstwert nicht durch was Inneres definiert ist, sondern eher durch die äußere Schicht, weil eben wahrscheinlich auch viel positive Rückmeldung sie bekommen haben, ja, vom Umfeld.
Und das fällt dann irgendwann weg und dann fühlt man sich nicht mehr gesehen und meint dann an sich optimieren zu müssen, aber es wird trotzdem, es hilft nichts, ne?
Genau, ja.
Was steckt denn hinter dieser Störung jetzt psychologisch? Warum entwickeln Menschen das?
Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Risikofaktoren, wieso sich das entwickeln würde. Und wir gehen davon aus, dass wie eigentlich bei allen psychischen Störungen es sowohl biologische Faktoren gibt, als auch soziale Faktoren gibt, als auch psychologische Faktoren gibt. Und bei den psychologischen Faktoren sind zum Beispiel Arten der Informationsverarbeitung zu nennen und auch der selektiven Wahrnehmung. Es ist häufig eine Detailverliebtheit mit dabei und es ist häufig auch begleitet von einer Form von Perfektionismus, die zugrunde geht auf die Angst, Fehler zu machen und die Angst, aufgrund von Fehlern vielleicht ausgeschlossen zu werden. Das heißt, hier spielen einerseits kognitive Prozesse und aber auch Informationsverarbeitungsprozesse eine große Rolle.
Was heißt kognitive Prozesse in dem Zusammenhang?
Kognitive Prozesse ist alles, was zwischen unseren Ohren stattfindet, grob. Also Bewertungsprozesse, gedankliche Prozesse, schlussfolgernde Prozesse. Und bei den sozialen Prozessen berichten viele auch von Mobbing-Erfahrungen. Mhm. Übrigens auch sehr schöne oder diverse Menschen, egal wie sie aussehen, berichten von Mobbing-Erfahrungen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sich auch gezeigt hat, dass viele elterliche Zurückweisungen erleben in Form von, dass die Eltern auch das Aussehen der Kinder kritisiert haben.
Mhm. So ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, dass die Mutter oder der Vater den Blick scharf stellt, die Füße des Kindes anguckt und sagt, oh, du hast aber hässliche Zehen.
Oder auch nur ungerade Zehen, genau. Oder ich könnte ja auch Beispiele nennen, die ich selber schon gehört habe. Oder eine Mutter, die schon eine OP des Oberlids empfiehlt eigentlich, dem Kind im jungen Alter. Mhm. Oder auch eine Mutter, die sagt, ja, bei der Akne müssen wir jetzt sofort was tun, weil ansonsten wirst du gemobbt. Ne? Also die solche Art von Horrorszenarien in den Raum stellt. Mhm. Das kann dazu führen, dass das Kind diese aufnimmt und dann aktiv weiter und als Realität verarbeitet, mhm, und sich dann entsprechend im Laufe des Lebens mit bestimmten Aknenarben nicht mehr zeigen möchte.
Also das erlebe ich manchmal, dass Eltern mit ihren Kindern in die Praxis kommen und dann über irgendwelche Narben klagen, die ich unbedingt wegmachen soll bei dem Kind. Das Kind merkt gar nicht, dass es eine Narbe hat, aber die Eltern sind ganz besorgt und man merkt, dass sie Angst vor einer ästhetischen Einschränkung haben, die sich mir gar nicht so darstellt. Narben haben ja Menschen und das ist jetzt keine entstellende Narbe, keine Funktionseinschränkung, einfach nur eine Narbe, Windpocken, Kratzer, was auch immer. Und dann wollen die Eltern, dass man das unbedingt beseitigt und diese Botschaft wird ja dann direkt und indirekt dem Kind transportiert und dann denkt es, oh, ich habe einen Makel.
Ganz genau. Und im weiteren Sinne gibt es auch sowas wie Körperdysmorphie bei Proxy, also dass sozusagen es eigentlich von den Eltern aufs Kind oder von Partnern auf den Partner weitergegeben wird. Also wenn ich zum Beispiel es ganz schrecklich fände, wenn mein Partner eine Glatze bekäme und die ganze Zeit davon reden würde, dass da jetzt ja aber bestimmte Geheimratsecken entstehen und vielleicht doch lieber die Kappe aufsetzen, weil so möchte ich mich eigentlich nicht mit der Person zeigen, dann würden meine Gedanken vielleicht sehr viel darum kreisen. Also Körperdysmorphie-Störung ist ja auch, wenn viele Gedanken sich um den Themenbereich kreisen und deswegen mein Verhalten einfach inflexibel wird. Und ich dann vielleicht eben mich nicht mehr mit dem Partner zeigen würde oder nur, wenn der Partner eben eine bestimmte Art von Camouflage macht, von ja von einer Haartransplantation oder so. So könnte sich auch eine Körperdysmorphie-Störung bei Proxy zeigen, ja.
Aha, okay. Und der Auslöser ist der Partner, also nicht immer nur die Eltern, sondern auch der Lebenspartner oder, und da kommen wir nachher nochmal dazu, die sozialen Medien zum Beispiel.
Genau, ja.
Sehr interessant. Wie merke ich denn, dass ich jetzt pathologisch betroffen bin, also dass ich halt mit meinem Körper jetzt wirklich so unzufrieden bin, dass es eigentlich ein Thema für Sie ist?
Ein großer Punkt ist die Funktionseinschränkung und der Leidensdruck. Und wie kann ich das jetzt irgendwie überprüfen, ob ich leide darunter? Ich kann zum Beispiel gucken, wie viele Stunden am Tag ich mich damit beschäftige. Und es sind viele Stunden, die sich Personen mit einer KDS beschäftigen. 40% zwischen 3 bis 8 Stunden, 20% sogar mehr als 8 Stunden beschäftigen sich in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Aussehen oder machen Suchen im Internet, wie sie ihr Aussehen verändern können. Das zählt da auch drunter. Oder machen Sicherheits- und Vermeidungsverhalten. Und das Sicherheits- und Vermeidungsverhalten ist eben auch sehr relevant. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Im schlimmsten Fall mache ich vielleicht alle Rollladen runter und verlasse gar nicht mehr meinen Raum, weil ich mich nicht für zumutbar halte der Welt. Aber da reden wir natürlich schon von einer relativ extremen Form. Wenn ich also merke, dass sich meine Gedanken doch sehr stark um mein Aussehen kreisen und dass ich auch mein Verhalten anpasse, also dass ich vielleicht Schwierigkeiten habe, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehe, schon die Wohnung zu verlassen oder Sachen mache, die mir eigentlich sehr wichtig sind zu machen, dann würde ich darüber nachdenken, ob ich dem Aussehen diese Rolle in meinem Leben geben möchte oder ob ich vielleicht versuchen möchte, daran zu arbeiten.
In diesem Podcast haben wir auch schon über Essstörungen gesprochen. Und da geht es ja auch darum, wie fühlt man sich eben in seinem Körper? Ist das auch ein Zeichen für eine körperdysmorphische Störung oder ist das eine ganz andere Kategorie?
Ja, das ist interessant und spannend. 32% von den Personen, die mit einer KDS diagnostiziert sind, haben irgendwann in ihrem Leben eine Essstörungsdiagnose. Und besonders schwierig wird es bei den nicht näher bezeichneten Essstörungen, also bei sowas wie Orthorexie.
Erklären, bitte.
Ja, also wenn bestimmte Essverhalten da sind, also zum Beispiel, ich ernähre mich nur noch gesund, also ein sehr restriktives, kontrolliertes Essverhalten, was aber nicht eine Anorexie oder eine Bulimie ist.
Im Volksmund keine Magersucht und keine Fresssucht, nur dass jeder weiß, der die Fachbegriffe nicht kennt.
Genau. Da wird es besonders schwierig, weil zum Beispiel bei Männern eine häufige Form von körperdysmorphen Störungen die Muskeldysmorphie ist. Also, dass ich zu wenig Muskeln habe oder dass mein Körperbau zu wenig muskulös oder zu wenig männlich aussieht. Und da sind wir natürlich bei vielen Menschen, die sich zum Beispiel sehr stark mit Bodybuilding beschäftigen und die auch, was damit einhergeht, eine sehr starke Diät halten, um eben bestimmte Muskeln zu erreichen. Und da zum Beispiel zu sagen, ist das jetzt eine Orthorexie, ist das jetzt eine Muskeldysmorphie, ist nahezu unmöglich.
Und jetzt haben wir natürlich ganz viele, in Anführungsstrichen, Vorbilder in den Medien, besonders in Social Media. Schönheitsideale, echte oder vermeintliche und auch Moden, das ändert sich ja auch mitunter. Welchen Einfluss hat das auf die Psychen der Betroffenen?
Social Media ist ein interessantes Thema. Und gibt es inzwischen auch einige wirklich gute Belege, dass eigentlich es einen schlechten Zusammenhang gibt zwischen meinem Wohlbefinden und wie häufig ich Social Media benutze. Das heißt, es führt eher dazu, dass mein Wohlbefinden sinkt und auch eine höhere Medienexposition, also wenn ich mit mehr Medien konfrontiert bin, auch gerade sozialen Medien, dass dann auch tendenziell meine Körperunzufriedenheit steigt. Vielleicht ein Beispiel, weil es mir so geblieben ist. In der Corona-Pandemie haben wir ja ganz viel auf einmal angefangen, hier so Videotelefonie zu machen. Und auf einmal sind die schönheitschirurgischen Eingriffe in den Bereichen gestiegen, die wir sehen in diesem Zoom-Call, also nur im Gesicht, weil wahrscheinlich wir einfach so viel damit konfrontiert sind, wie wir in diesem Zoom-Call aussehen und viel mehr Zeit uns irgendwie selber gespiegelt gesehen haben, als das vorher der Fall war. Und auf einmal sind diese Zahlen explodiert und andere schönheitschirurgische Eingriffe sind tendenziell im Vergleich dazu gesunken.
Das stimmt. Ich hatte auch mehr Zulauf an Botox und Augenrinnen, Hyaluronsäure und Faltenbehandlungsnachfrage, weil dann auch die Ausleuchtung ja immer irgendwie komisch ist. Dann ist man vielleicht von oben oder von unten beleuchtet und sieht dann eh unvorteilhaft aus.
Ja, und zum Beispiel mit Personen mit KDS ist manchmal eine Videotelefonie gar nicht möglich. Die machen das Video aus oder sitzen im dunklen Raum, weil sie es nicht ertragen können, sich so zu sehen.
Aber da gibt's doch jetzt bestimmt auch schon Filter.
Ja, genau. Aber ob diese Filter jetzt langfristig das Hilfreiche sind. Mir wurde gesagt zum Beispiel von einem plastischen Chirurgen, dass jetzt häufig Personen kommen, die sagen, ich möchte aussehen wie mit diesem Filter und nicht mehr, ich möchte aussehen wie...
Die Kardashians.
Ja, genau, wie die Kardashians. Ich möchte jetzt aussehen wie ich mit diesem Filter. Und da spielt eben auch eine psychologische Theorie so ein bisschen eine Rolle. Wenn ich den Eindruck habe, ich zeige mich auf Social Media nur noch mit dem Filter, dann habe ich Angst, vielleicht rauszugehen, um zu zeigen, wie ich eigentlich aussehe. Weil ich Angst habe, mein Abbild zu zeigen, was ja viel flexibler ist als mit dem Filter. Und was mal einen guten Tag hat und mal einen schlechten Tag. Also ich habe weniger Mut dazu dann vielleicht. Und da spielen die Filter natürlich eine Rolle. Und da spielt Social Media natürlich auch eine Rolle.
Wenn wir jetzt immer so an unserer Schönheit arbeiten und uns immer mehr optimieren und dann haben wir mal einen Liebespartner, der uns auch noch sagt, wow, du bist so schön, können wir dann endlich entspannt sein, weil wir uns ja gesehen fühlen und respektiert fühlen? Oder hemmt uns das nach wie vor beim Sex zum Beispiel, weil da guckt man vielleicht auch mal verzerrt, ist, man schwitzt, das Make-up verrutscht, es gibt eine Delle?
Naja, die wahre Schönheit liegt ja eigentlich in der Imperfektion. Das zeigen ja auch viele Studien, dass wenn wir jetzt ein Gesicht nur nach optimalen Schönheitsidealen ausrichten, finden wir es eigentlich gar nicht mehr so schön. Und auch tatsächlich, so plump es klingt, von innen heraus. Und wenn ich beim Sex, wie Sie sagen, darüber nachdenke, wie ich aussehe, dann bin ich wahrscheinlich nicht so in dem Moment. Und dann ist wahrscheinlich der Moment mit dem Partner dann auch nicht so schön, wie er denn sein könnte.
Sind denn Ihre Patienten glücklich beim Sex? Klappt das oder klappt es eben nicht?
Das hängt jetzt ein bisschen von der Schweregrad und vom Therapieverlauf ab, würde ich sagen. Oder wo wir gerade stehen. Wenn wir am Anfang der Therapie stehen, ist es manchmal schwierig, schon ins Freibad zu gehen, weil es schwierig ist, sich zu zeigen und hohe Scham besteht. Wenn eine Therapie gut verläuft und zum Beispiel Scham ist die zentrale Emotion bei KDS. Wenn die Scham sich langsam legt und eine Person mehr zu mehr Selbstakzeptanz findet, dann ist das Sexualleben auch befriedigender, sagen wir es so.
Ich habe auch schon öfter erlebt, dass Leute eigentlich wirklich nichts zu sehen haben, aber mir zeigen ganz überzeugt an einer Stelle im Gesicht, da ist eine Einsenkung oder eine Delle oder ein Schatten. Und ich so, vielleicht ist es bei ihnen zu Hause im Spiegel, vielleicht das Licht irgendwie, ich weiß gar nicht wo. Und man ist ja dann immer so hin und her gerissen, willst du den Menschen helfen, vielleicht klappt es ja, aber man will ja auch diesen Menschen nicht enttäuschen. Das ist wirklich gar nicht einfach für uns Ärzte dann da, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bin tatsächlich auch so, dass ich offen über meinen Verdacht dieser psychischen Diagnose einfühlsam spreche. Aber was so faszinierend ist, ist so diese Fokussierung teilweise auf etwas, was gar nicht da ist. Also weder ein Körperteil noch ein Symptom.
Körperbildstörungen sind relativ hartnäckig. Also die ziehen sich häufig lang und werden manchmal auch erst spät erkannt. Und es gibt Schwierigkeiten mit der Krankheitseinsicht. Also dass es tatsächlich an meinem Körperbild liegt und nicht doch vielleicht an meinem Aussehen. Mhm. Das ist was wir regelmäßig auch in der Therapie wieder diskutieren. Liegt es jetzt doch vielleicht an meinem Aussehen? Und dann ist die Lösung, ich gehe in die Dermatologie, ich gehe in die plastische Chirurgie. Oder liegt es vielleicht doch an meinem Körperbild und an meiner Einstellung zu meinem Aussehen und sozusagen, wie viel Platz ich meinem Aussehen in meinem inneren Auto gebe, also dass das Aussehen sozusagen auf dem Fahrerplatz sitzt. Und die Einsicht, die kann schwanken, aber wenn die dauerhaft schwankt oder dauerhaft gering ist, dann ist auch eine Therapie natürlich entsprechend schwierig zu initiieren, also schwierig bis fast nicht möglich.
Ich hatte eine junge Patientin, die wirklich zauberhaft aussah, nichts zu beanstanden, Jedenfalls hat sie, also fand ich irgendwie ausgesehen, perfekt und habe dann auch wirklich die Behandlung abgelehnt. Und dann ist die aber 2 Jahre nicht erschienen und dann kam sie komplett verändert und völlig umoperiert wieder in meine Praxis, dass ich ihr die Narben nochmal bitte dann wenigstens weglasere. Also da fördern doch wir Ärzte auch dieses Krankheitsbild, wenn wir da nicht sagen, stopp, oder?
Wenn wir jetzt sie fragen würden und sie sagen würde, na, mir geht's damit gut, dann ist es vielleicht keine KDS. Aber wir vermuten ja, dass es ihr damit nicht gut geht und wir vermuten, dass die Unzufriedenheit weitergeht. Schlussendlich weiß das nur sie selber, wie sie sich damit fühlt. Es gibt die Illusion einer Kontrolle über das Aussehen und diese Illusion der Kontrolle über das Aussehen ist natürlich verlockend für Personen, die so stark mit dem Aussehen hadern. Und insofern sind zum Beispiel Werbungen dafür, aus meiner Sicht, die zum Beispiel auch bei Social Media zwischengeschaltet werden, natürlich für bestimmte sensitive Gruppen eigentlich nicht gut.
Die Techniker macht den Mythencheck.
3 Gerüchte, 3 Wahrheiten, der TK Mythencheck. Mythos Nummer 1. Die Körperbildstörung ist ein Krankheitsbild, das vor allem in der Pubertät auftritt.
Ja, das stimmt. Viele sind in der Adoleszenz vom ersten Mal betroffen von der Körperbildstörung. Es ist nicht so, dass sie nur dort auftritt. Es kann auch irgendwann im Leben auftreten. Aber ich glaube, 70% haben ein Erstauftreten in der Adoleszenz, also in der Jugend.
Kann das auch spontan wieder abheilen?
Es gibt leider echt nicht viele Studien, die so spontan Abheilungen untersucht haben. Mhm. Ich denke, wie wir am Anfang gesagt haben, unzufriedene Tage haben alle. Aber wenn es unflexibel wird, wenn es eine Systematik hat, das Verhalten, eine Systematik von einem Sicherheits- und Vermeidungsverhalten und von einem permanenten Kreisen im Kopf, dann ist das aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass das sehr spontan komplett wieder verschwindet.
Mythos Nummer 2. Körperbildstörungen sind erblich bedingt.
Das würde ich sagen, ist eine Lüge. Es gibt eine gewisse Erblichkeit. Also es ist eine Häufung in Familien und es ist eine Häufung von ungefähr 8%, dass ein Familienangehöriger auch eine KDS hat. Oder auch bei Zwillingsstudien, wobei ich da immer mich frage, wie viele Zwillinge haben die eigentlich untersucht, wird gezeigt, dass ungefähr 42% auch dann an einer KDS betroffen sind. Gleich wie können wir da nicht Anlage, Umwelt genau auseinander differenzieren und insofern würde ich eher sagen, es ist falsch.
Mythos Nummer 3. Schönheitsoperationen können dabei helfen, den Hass auf den eigenen Körper zu lindern.
Dem würde ich auch widersprechen. Das würde ich auch als Lüge zuordnen. 70% hatten schon mal eine Schönheits-OP von denen, die mit einer KDS betroffen sind und die KDS ist immer noch da. Das heißt, wegoperieren lässt sich der Hass auf den eigenen Körper nicht.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Wenn ich jetzt merke, ich habe schon diese Unzufriedenheiten und meine Gedanken kreisen schon so sehr oft um meinen Körper und was ich esse und so, kann ich irgendwie verhindern, dass sich das zu einer echten Krankheit auswächst? Kann ich was tun?
Erstmal gibt es gute Behandlungsoptionen, also wie zum Beispiel eine Psychotherapie. Vielleicht hilft es auch schon im ersten Schritt, mit Bekannten darüber zu sprechen oder mit Familienangehörigen, um auch vielleicht mitzuteilen, dass man sich Sorgen macht um das eigene psychische Befinden. Es ist meist auch so, dass jetzt die Unzufriedenheit auf den Körper einhergeht mit einer Unzufriedenheit irgendwie im Leben und in der Lebensgestaltung. Also, dass ich dann irgendwie nicht schaffe, meine Lebensziele so umzusetzen, wie ich das möchte. Zum Beispiel, ich meine, wir leben in einem System, was von Arbeit geprägt ist, sind 39% im letzten Monat arbeitsunfähig gewesen, wenn sie von einer ausgeprägten KDS betroffen sind oder können vielleicht auch gar nicht in die Schule gehen oder können nicht die Leistung abrufen, die sie eigentlich gerne abrufen würden. Und das ist jetzt hier nur ein Lebensziel. Mhm. Wenn ich zum Beispiel bestimmte Hobbys nicht umsetzen kann, wie zum Beispiel auch mit meinen Kindern schwimmen gehen, wenn ich nicht möchte, dass meine Haare nass werden, dass mein Make-up nass wird, dass man mich in einem bestimmten Licht sieht und ich drum nicht mehr am Leben teilhaben kann, dann sollte ich mir Gedanken machen, mich auch in eine Behandlung zu begeben. Wenn Sie mich jetzt fragen, was Sie selber machen können, dann gibt es inzwischen auch ein paar ganz gute Ratgeberliteratur, zum Beispiel von der Julia Tank, ein Ratgeber zu Körperbildstörungen. Und es gibt auch einige Online-Therapien im Sinne von Apps, die Sie ausprobieren können, gucken können, ob das schon reicht. Mhm. Und wir in der kognitiven Verhaltenstherapie, wir gucken meistens so an den drei verschiedenen Stellschrauben. Also was kann man vielleicht am Verhalten verändern? Was ist vielleicht möglich am Verhalten zu verändern? Wie ist mein Umgang mit mir, mit meinen Emotionen? Gehe ich offen mit meinen Emotionen um? Gerade Scham führt dazu, dass ich mich eher zurückziehe und ist drum relativ schwierig aufzulösen alleine, weil ich habe ja Angst vor der Bewertung anderer und das kann ich in der Regel eigentlich besser auflösen mit anderen Personen und indem ich mich zeige. Mhm. Und dann eben aber auch, was sind meine Bewertungen und was ist denn vielleicht meine Idee von Schönheit und welchen Wert gebe ich denn eigentlich Schönheit?
Mhm. Sind wir denn eigentlich so ein bisschen entleert, so sinnentleert, vielleicht auch als Gesellschaft, dass mehr das Thema Aussehen und vielleicht auch Narzissmus Raum bekommt?
Ich glaube, es gibt eine Studie, die zeigt, dass Personen, die viel Social Media nutzen, auch tendenziell eher narzisstische Anteile haben und dass Personen, die viele Selfies von sich posten oder Bilder, wo man das Aussehen gut drauf sieht, dass die sich eben auch mehr mit dem Aussehen definieren als mit inneren Werten. Und auch zum Beispiel sowas wie so eine Kultivationstheorie, die mal aufgestellt worden ist, die zeigt, wir denken, dass das, wie es im Fernsehen oder auf Social Media dargestellt wird, dass das so der Wahrheit oder der Norm entspricht, was es ja eigentlich gar nicht tut. Und wenn ich das viel konsumiere, dann verstärkt sich dieser Effekt natürlich noch viel mehr. Und drum wäre es schon auch als Gesellschaft hilfreich zu gucken, wie können da Menschen vielleicht wieder zusammenkommen auf authentischerem Weg.
Mhm. Und wenn wir uns ablenken würden, sagen wir mit Sport oder mit sozialen Aktivitäten, da gäbe es ja genug. Kann das dann kleiner werden, dieses Thema ich und mein Körper?
Auf jeden Fall. Wenn es Ihnen möglich ist, das zu tun, dann ist das ein guter Schritt. 75% haben auch parallel eine Depression, mhm. auch aufgrund vielleicht des Rückzugsverhaltens. Und auch bei Depression ist einer der ersten Schritte, Alltagsstrukturierung und zu gucken, wie können Personen wieder brachliegende Ressourcen, also Sachen, die sie gerne machen, wieder in ihren Alltag integrieren.
Wenn man zu Ihnen in die Behandlung kommt oder Ihren Kollegen, was für Schritte erwarten mich da? Was muss ich tun als Patient? Was erwartet mich?
Wir machen meistens am Anfang eben sowas wie Psychoedukation. Also wir erklären, was ist die KDS, wie zeigt die sich, gefolgt von einer Art von Selbstbeobachtung. Also zu merken, wo sind meine Symptome, wann sind meine Symptome stärker. Häufig fällt dann sowas auf, dass Symptome stärker sind, wenn ansonsten auch viel Stress da ist. Oder wenn ansonsten auch zum Beispiel auf meinem Stressradar eigentlich alles voll ist mit Stressoren und ich gar keine Bewegungsmöglichkeit habe, dann schlägt die KDS nochmal so richtig zu. Oder eben soziale Situation. Wir würden dann gucken, was Situationen sind, die auch vermieden werden. Parallel gucken, vielleicht auch bestimmte Sachen in den Alltag wieder zu integrieren. Auch vielleicht mit Begleitung von FreundInnen, die vielleicht auch schon länger nicht mehr kontaktiert worden sind, weil eben vielleicht der Rückzug stärker war. Dann würden wir entweder direkt mit vielleicht Exposition anfangen. Exposition kann sein, sich mal abzuschminken. Das kann sein, abgeschminkt irgendwo in bestimmte Bereiche zu gehen, sich selber im Spiegel anzuschauen. Ich hatte mal eine Klientin, die hat sich die ganzen Adern abgeklebt am Arm, diese blauen Venen. Und da dann eben auch entsprechend die Pflaster abzunehmen, um zu merken, ich kann auch in einen Laden gehen und einkaufen und da wird niemand draufschauen, weil wir haben nun mal diese Venen dort, die da blau durchscheinen. Sowas sind Exposition. Mhm. Und dann ist meistens noch ein Bestandteil kognitive Arbeit, also was sind spezifische Gedankenmuster, an denen ich arbeiten kann, was ist ein anderer Umgang mit diesen Gedanken, wie viel möchte ich diesen Gedanken glauben, wie viel kann ich diese Gedanken auch als Gedanken vorbeiziehen lassen. Mhm. So ähnlich wie man es auch bei einer Zwangsstörung machen würde, metakognitive Therapie, was sind Gedanken über Gedanken sozusagen. Mhm. Und dann noch Werteorientierung, also wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich jetzt, wenn die KDS wegfällt und die hat ja vorher vielleicht 8 Stunden Zeit in Anspruch genommen, mein Leben ausrichte hinsichtlich etwas, was mir mehr Wert gibt oder was mir mehr Sinn gibt.
Gibt es auch Medikamente, die man nutzen kann oder bringen die dann nichts?
Wir arbeiten in der Regel mit Psychiatern zusammen und es ist so, dass sich gezeigt hat, dass eine bestimmte Art von einem Antidepressivum, nämlich das SSRI, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dass die helfen können bei der KDS, genauso wie sie auch bei Zwangsstörungen zum Beispiel helfen können.
Wenn ich jetzt einen Makel habe, der mich die ganze Zeit umtreibt, kann ich mir den doch wegoperieren lassen und wird es mir dann vielleicht doch besser gehen, wenn ich unter der körperdysmorphophoben Störung leide?
Wir haben immer mal wieder Personen, die bei uns in die Therapie kommen, die genau mit so einer Fragestellung kommen. Also zum Beispiel, ich möchte hier was an meinem Kiefer verändern, ich möchte was an meiner Nase verändern. Und ich würde nicht antworten, nein, lassen Sie es, sondern ich würde versuchen, Pros und Kontras zu sammeln und die Person selber in ihrer Entscheidung zu begleiten. Ich würde wahrscheinlich an irgendeiner Stelle sagen, wie die Studienlage dazu ist und dass viele Prozent danach nicht zufrieden sind, einfach, dass Personen da informiert drüber sind. Und wenn die Person gleich wie davon überzeugt ist, für mich ist das jetzt wichtig, das ausprobiert zu haben, dann kann sie das gerne ausprobieren. Und wir können danach uns aber auch gerne wieder zusammensetzen.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, man kann, oder Erfahrung, man kann die Diagnose heilen irgendwann? Kann man Leuten Mut machen?
Also wir haben Fälle, die sind wirklich nicht mehr stark betroffen und die können ihr normales Leben leben. Es wird wahrscheinlich immer mal ein Gedanke kommen ans Aussehen, wie sie eben auch im ganz normalen Leben ist. Und es gibt vielleicht auch bestimmte Risikosituationen, die für die Person vielleicht schwieriger sind als für andere Personen. So ähnlich wie eine Person mit einer Essstörung wahrscheinlich immer mal wieder übers Essen nachdenkt und über die Bedeutung, die das Essen für diese Person hat, wird eine Person mit einer KDS immer mal wieder darüber nachdenken, was das Aussehen für die Person für eine Bedeutung hat. Aber aus meiner Sicht gibt es Personen und Fälle, die ich persönlich kenne, die solche Fortschritte gemacht haben, dass sie ein ganz normales Leben leben können.
Was ist, wenn ich jemanden treffe, der diese Diagnose hat oder wahrscheinlich hat, aber gar keine Krankheitseinsicht besteht? Wie kann ich denn diesen Menschen helfen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns natürlich auch manchmal, weil sich eben auch viele verzweifelte Eltern, Freunde, Partner an uns wenden. Und ich glaube, es hilft erstmal schon mal, dass man darüber aufklärt, was die Körperdysmorphie-Störung für eine Diagnose ist und dass das eine psychische Störung ist und dass diese auch heilbar ist oder dass diese auch behandelbar ist. Ich würde zum Beispiel so eine Frage stellen wie, hast du dir denn auch schon mal Sorgen darüber gemacht oder hat dich das schon mal beunruhigt, wie viele Gedanken du über dein Aussehen dir selber machst? Und vermutlich gibt es schon Situationen, in denen die Person merkt, na, vielleicht mache ich mir doch manchmal ein bisschen Gedanken darüber, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Oder gibt es nicht vielleicht doch Sachen, von denen du dich wie entfernt hast aufgrund dieser Gedanken oder diesem Fokus auf das Aussehen? Oder gibt es vielleicht Sachen, die du jetzt nicht mehr machen kannst, die dir aber eigentlich wichtig wären? So würde ich wahrscheinlich Fragen stellen und parallel dazu aufklären. Vielleicht auch mit Fallbeispielen, die findet man ja gut im Internet und dann versuchen, so zu mehr Einsicht zu verhelfen und motivieren und vielleicht anbieten, ich kann auch mitkommen zu einer Behandlung.
Wie sieht's aus mit Tipps für uns alle, dass wir uns weniger mit unserem Äußeren beschäftigen, sondern den Fokus woanders hinlegen?
Naja, da müssen wir uns eigentlich selber erstmal mit unseren Werten auseinandersetzen. Also was ist mir eigentlich wichtig im Leben und was ist mir vielleicht in dieser Lebensphase wichtig? Wie möchte ich gerne, dass mein Leben verläuft? Was möchte ich im Alltag, jeden Tag aufs Neue, wie möchte ich diese Werte umsetzen? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Jede Person haben ganz andere Hobbys, ganz andere Vorlieben, ganz andere Sachen, die von viel Bedeutung sind. Und da hilft Psychotherapie manchmal auch, Klarheit drüber zu finden, was denn eigentlich mich ausmacht und was denn eigentlich mir am Herzen liegt und in der Nähe von meinen Werten ist und wie ich mit meinem Verhalten mich so verhalten kann, dass das mit meinen Werten in Linie ist.
Wenn ich jetzt jemand bin, der so Selbstpflege und gutes Aussehen, Mode, Körper, Achtsamkeit und so wichtig findet, das sind ja auch Werte. Wie kann ich aber so jemand sagen, Mensch, so ein Bäuchlein ist auch gar kein Problem und ein bisschen Krampfadern und alte Haut und vielleicht dünneres Haar, was ja auch im Leben mal vorkommen kann. Also da müsste ja der Wert dann lauten, altere in Würde, das ist ja so ein oft formulierter Wert.
Manchmal gibt es ja auch Werte, die miteinander im Konflikt stehen. Also ich habe vielleicht so einen Wert von Selbstfürsorge und auch von, ich möchte irgendwie möglichst gepflegt aussehen, was erstmal ja per se wirklich einfach auch nur gut ist, da ist ja nichts dran auszusetzen. Aber wenn der jetzt zum Beispiel im Konflikt steht mit, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich habe nur 8 Stunden vielleicht pro Tag oder wie viel auch immer. Und wenn ich davon 6 Stunden aufbringe für Körperpflege und 2 Stunden für meine Familie, dann könnte ich mich fragen, ist das so, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche? Und wenn das im Verhältnis ist, wie ich mir das vorstelle und wünsche, ist ja okay. Oder dirigiert mich da sozusagen gerade mein Körperbild dahin, dass ich eher 6 Stunden Zeit für die Körperpflege verwende und nicht die Zeit mit meiner Familie verbringe.
Mhm. Gibt es weitere Phänomene mit dem Störungsbild in Zusammenhang stehend?
Es ist eben ein Störungsbild und das ist mir auch wichtig hier aufzuklären, was kein leichtes Störungsbild ist, besonders in der schweren Ausprägung natürlich. Das haben wir heute schon ein paar Mal so thematisiert, Arbeitsunfähigkeit und auch sozialer Rückzug, Funktionseinschränkungen. Und ein Phänomen ist auch die Suizidalität, denn es hat eine relativ hohe Suizidquote schlussendlich sogar oder Suizidversuche bei diesem Störungsbild, die sich einfach so als unzumutbar fühlen, dass zwischen 20% und 60% von suizidalen Gedanken berichten, was ja vielleicht auch mit den komorbiden, also begleitenden Depressionen zusammenhängt. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von Emotionen, die eine Auswegslosigkeit signalisieren und die eine Verzweifeltheit signalisieren. Und das ist nicht gleichzusetzen mit dem, ich habe mal einen schlechten Tag. Und das ist mir auch wichtig, weil bei uns manchmal Personen kommen, die geschickt werden oder die auf uns stoßen, dass wir darauf spezialisiert sind, weil sie in anderen Behandlungsinstanzen gehört bekommen haben, stellen Sie sich doch nicht so an, was wollen Sie denn, Sie sehen doch gut aus. Und das einfach nicht dem widerspricht, wie die Personen sich fühlen in sich.
Das heißt, man kann diesen Menschen nicht einreden, dass sie gut aussehen, obwohl sie gut aussehen, weil sie es niemals fühlen würden. Und damit fühlen sie sich nicht gesehen und verstanden und man verliert diese Person.
Genau.
Das heißt, also ein bisschen Selbstzweifel sind okay, solange sie einem noch am Leben lassen.
Ja,
und
genau.
Auch interessant, Asymmetrie, sagen sie, und Makel sind durchaus auch ein Schönheitsmerkmal. Es muss nicht immer der goldene Schnitt sein. Auch das ist mir eine schöne neue, obwohl ich habe es ja immer gehofft und geahnt und die Psychoanalytiker sagen das auch immer, aber dass es so offizielles Wissenschaftswissen ist, das finde ich doch mal erbaulich.
Ja, schön.
Stehen wir alle zu unseren Makeln.
Genau, ja.
Super, ich bedanke mich für das Gespräch, habe ganz viel gelernt und ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Danke.
Schön, das freut mich. Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutze einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.